Und berührt werden. Ich möchte meine Predigt mit einer Frage starten. Hast du schon mal in deinem Leben von irgendjemandem mal eine persönliche Ankündigung über dich, über deine vielleicht nähere oder weitere Zukunft erhalten? Also etwas, was dir zugesprochen wurde und du vielleicht gedacht hast, oh, was ist denn das? Das klingt ja verrückt oder da bin ich mal gespannt, ob das wirklich zutreffen wird. Ich habe in meiner Predigtvorbereitung über diese Frage länger nachgedacht und dann fielen mir wirklich einige Ankündigungen ein, die mir Menschen zugesprochen hatten. Und die, die mir einfielen, haben sich allesamt bis heute nicht erfüllt. Und einige waren auch so gestaltet, dass sie sich auch nicht mehr erfüllen werden. Ich möchte heute Morgen auch über eine Ankündigung predigen, über eine wundersame Ankündigung, die damals unmittelbar oder kurz vor der Geburt Jesu geschehen ist und die damals bis heute Menschen verändert hat und hoffentlich auch noch Menschen verändern wird. Und entsprechend habe ich meine Predigt überschrieben, eine wundersame Ankündigung, die dein Leben verändern wird. Und dazu lese ich den Bibeltext aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das bedeutet, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Soweit der Bibeltext, eine wundersame Ankündigung, die dein Leben verändern wird. Ich habe zwei Gedanken dazu mitgebracht und den ersten habe ich genannt, von der Traumfrau über den Albtraum zum Gottestraum. Stell dir zunächst einmal vor, du hast eben die Geschichte gehört, stell dir einmal vor, du bist dieser Josef. Du bist ein junger, gläubiger, gottesfürchtiger Mann. Gott ist dir das Allerwichtigste. Und du hast einen Wunsch. Und der Wunsch ist sicherlich für junge Männer nachvollziehbar, vielleicht auch für Ältere, weiß ich nicht. Du möchtest eine junge Frau finden, die es wie du mit Gott ernst meint. Die auch Gott von ganzem Herzen liebt. Und das ist dein Traum, dein Herzenswunsch. Und dann eines Tages passiert es wirklich. Du lernst eine solche junge Frau kennen und denkst, wow, die gefällt mir nicht nur vom äußeren Erscheinungsbild, sondern auch von ihren Werten, von ihrem Charakter, von ihrer inneren Einstellung. Du hast endlich sie gefunden, deine Traumfrau. Und das Beste, diese deine Traumfrau erwidert deine Begeisterung und Zuneigung. Und du jubelst und denkst dir, was für ein Gottesgeschenk. Mal spontan an die anwesenden Männer. Habt ihr das auch schon mal erlebt? So die Traumfrau gefunden? Ich habe die Frage meiner Gemeinde gestellt, da gingen einige Hände hoch. Da war ich doch erleichtert. Ja? Und es soll soll ja immer wieder mal ab und zu vorkommen. Ja? Also Josef, er hat seine Traumfrau gefunden und er schwebt im siebten Himmel. Er verlobt sich mit Maria und sicherlich zählt er die Tage bis zur Hochzeit. Und in Galiläa war ja das damals ein Hochzeitsfest, ein riesengroßes Fest, zu dem ja die kinderreiche Verwandtschaft kam und das ganze Dorf und alle dort Lebenden mitfeierten. Und vielleicht hat Josef schon die Hochzeitseinladungen geschrieben und verschickt und zählt die Tage runter und bald wird der große Tag kommen und Wirklichkeit werden. Und dann, völlig überraschend, aus heiterem Himmel, wie man so schön sagt, wird für Josef aus diesem Traum ein Albtraum. Denn diese so gottesfürchtige junge Frau ist schwanger. Ne? Ja. Und das war ein Schock für Josef. Eine Schande. Und eine Schande nicht nur für ihn, für seine Familienangehörigen, sondern für alle, die dort lebten, weil das wird publik werden. Das wird öffentlich werden. Und Josef befindet sich, könnte man sagen, seelisch im freien Fall. Und der Fallschirm geht nicht auf. Warum muss ausgerechnet mir das passieren, Gott? Wird er hundertprozentig sich immer wieder gefragt haben. Es ist der Super-GAU. Es ist die totale Katastrophe. Und es gibt für Josef nur eine Lösung in dieser Katastrophe. Und die heißt, du bist gefeuert. Er will Maria loswerden. Josef muss ihr den Laufpass geben. Aber es spricht für Josef, wie wir ja in diesem Text gehört haben, dass er Maria nicht in aller Öffentlichkeit bloßstellen will, sondern irgendwie doch die Verlobung stillschweigend auflösen möchte. Und da zeigt sich, dass er doch noch nicht die Hochzeitseinladung verschickt hat, sonst würde das ja nicht stillschweigend passieren können. Dennoch, es ist für ihn ein totaler Albtraum, ein kolossaler Tiefschlag. Und das, was er da erlebt, wird sein weiteres Leben überschatten. Es wird ein Makel an ihm haften bleiben. Als ich diese Predigt vorbereitete, fiel mir an dieser Stelle ein Ereignis ein. Vor vielen Jahren, ich weiß nicht, vielleicht vor 30 Jahren, ein Freund von mir hatte sich auch verlobt. Man kann natürlich das damals nicht mit dieser Geschichte aus der Bibel vergleichen, aber er hatte sich verlobt. Eines Tages kam die Hochzeitseinladung. Ich hatte das Hochzeitsgeschenk eingekauft und ungefähr 2 Wochen vor dem Hochzeitstermin kam ein zweiter Brief. Ausladung, weil er sich entlobt hatte. Die Hochzeit ist geplatzt. Und das war echt ein Tiefschlag und das bleibt haften. Sowas bleibt haften. Ja, das ist ein gewisser Makel. Aber und das ist das Gute, mit Gottes Hilfe kann man natürlich auch so etwas unter die Füße kriegen. Und es ist ja immer noch besser, als wenn man die falsche Frau heiratet und das Ganze ein paar Jahre später in die Brüche geht. Zurück zu Josef. Er ist immer noch im freien Fall. Und quasi in letzter Sekunde öffnet sich dann doch der Fallschirm. Und zwar von Gott ausgelöst. Wie wir in Vers 20 lesen, noch während er darüber nachdachte, nämlich wie er Maria loswerden könnte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn sprach zu Josef im Traum. Man könnte auch sagen, Gott fängt an, hier diesen zerbrochenen Traum zu reparieren. Der Engel des Herrn wartet mit einer traumhaften, wahrlich erlösenden Erklärung auf, die aber auch ganz sicher für Josef erstmal total verrückt klingt, unglaublich klingt, wo der Verstand, der menschliche Verstand und die menschliche Vernunft aussetzen. Und zwar sagt dieser Engel des Herrn, Josef, keine Panik. Deine Maria ist nicht so eine, die dich hintergangen hat und mit einem anderen Mann ins Bett gestiegen ist. halte dich jetzt fest, was ich dir jetzt erklären werde, denn es wird deinen Verstand sprengen. Es wird auch in dieser Weltgeschichte etwas Einmaliges sein, was du einfach gar nicht kapieren kannst. Nämlich, Maria ist vom Heiligen Geist schwanger geworden. Und sie wird einen ganz besonderen Jungen zur Welt bringen, der eine ganz besondere Aufgabe haben wird. So ist es, Josef. Noch einmal, versuch dich in die Situation von Josef zu versetzen. Stell dir vor, ein Engel des Herrn begegnet dir im Traum und sagt dir genau das. Deine Verlobte ist vom Heiligen Geist schwanger. Du denkst vielleicht zuerst, naja, erzähl mir was vom Weihnachtsmann. Das klingt zu verrückt, um wahr zu sein. Wie soll das funktionieren? Aber Josef glaubt dem Engel des Herrn. Und wir lesen in Vers 24. Na, wann kommt der Vers 24? Kommt nicht. Wir lesen, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er tat, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte. Und an dieser Stelle, meine Lieben, wird uns Josef hier ein ganz großes Vorbild für das, was eigentlich die Bibel unter Glaube versteht. Nämlich Glaube bedeutet, Gott beim Wort zu nehmen. Und zwar selbst dann, wenn es unglaublich klingt. Wenn es mit meinem menschlichen Verstand nicht zu fassen ist. Gott beim Wort nehmen und, dann kommt noch was ganz Wichtiges dazu, dann auch tun, was Gott mir aufgetragen hat. Wir lesen ja hier, er rührte Maria nicht an, bis Jesus geboren wurde und wie der Engel des Herrn es ihm aufgetragen hatte, er gab ihm dann den Namen Jesus, das bedeutet, der Herr rettet. Glaube und Gehorsam, so finden wir es in der Bibel immer wieder, gehören immer zusammen. Es gibt keinen biblischen Glauben ohne Gehorsam. Dem gedanklich zustimmen und dann doch was anderes machen oder das nicht umsetzen, das gibt's nicht. Und Paulus spricht in Römer 1,5 von genau diesem, so steht's da wörtlich, Gehorsam des Glaubens. Von diesem Glaubensgehorsam. Und in Hebräer 11,8 lesen wir im Blick auf Abraham, ich zitiere, durch den Glauben wurde er gehorsam, als er berufen wurde und verließ seine Heimat, machte sich auf den Weg, obwohl er überhaupt nicht wusste, wohin er kommen würde. Der Grund dafür war sein Glaube. Also da bricht jemand auf, der von Gott den Auftrag erhält, verlass deine Heimat, lass alles stehen und liegen, zieh in ein fernes, dir unbekanntes Land, wo du nicht weißt, was dich erwarten wird, brich auf im Vertrauen auf mich. Und Abraham tut es. An dieser Stelle fiel es mir wie Schuppen von den Augen bei der Predigtvorbereitung. So war es eigentlich auch in meinem Leben. Ja, ich war mitten im BWL-Studium. Es lief alles super gut. Auf eine Karriere hinaus im Finanzwesen. Dann spricht Gott in mein Leben hinein. Und es gab eine Reihe von Widerständen, auch aus meinem Freundeskreis. Und der größte Widerstand von meinem eigenen Vater. Wenn du das machst, schmeiße ich dich auch zu Hause raus. Ja. Und das wurde mir erst bei dieser Predigtvorbereitung so bewusst. Das habe ich ja auch gemacht. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt als zukünftiger Pastor, ja, in den gefährlichen Gemeinden. Ja. Kleiner Scherz. Und bin dann aber auch im Glauben wirklich gegangen und habe es so wie Abraham erlebt, dass Gott zu seinem Wort gestanden hat und ich wirklich Gottes Segen erleben durfte, den Gott vorher auch mit dieser Berufung mitgegeben hat und angekündigt hat. Ja, und auf diesem Weg des Glaubens und des Glaubensgehorsams gibt es genau das, was Josef damals erlebt hat. Es gibt die zerplatzten Träume. Es gibt auch die Traumfrauen, die platzen. Es gibt Albträume. Auch das habe ich alles erlebt. Aber es gibt eben auch Gott. der in diesen zerplatzten Träumen und Albträumen da ist und zu dir spricht und dich begleitet und dich durch die Höhen und auch Tiefen und dunklen Täler begleitet und hindurch und hinausführt. Gott greift ein, er sendet Engel, er spricht erlösende Worte, er handelt, er rettet und er vollendet. So wie er ja, wie wir es im Neuen Testament finden, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist und uns zum Ziel bringen wird. Also von der Traumfrau über den Albtraum zum Gottestraum und zu Gottes Handeln. Mein zweiter Gedanke handelt, ich habe es so beschrieben, vom vierfachen Ärgernis in dieser Advents- und Weihnachtsbotschaft oder Glauben gegen alle Widerstände. Irgendwo las ich folgenden Satz. Die ganze Gottesgeschichte ist eine Kette von Wundern. Wunder Gottes, immer das Unerwartete, Unvorhergesehene, Unberechenbare, Unnatürliche, Unmögliche. All das, was wir mit unserem menschlichen Verstand nicht begreifen können. Und in unserer adventlichen Ankündigungsgeschichte finde ich vier solcher Ärgernisse, an denen wir Menschen uns immer wieder stoßen, schon damals Menschen sich gestoßen haben und bis heute sich das fortsetzt und Menschen dagegen rebellieren. Und ich möchte sie mal der Reihe nach durchgehen mit diesem Aspekt Glauben, Gott vertrauen gegen alle Widerstände, auch gegen alles, was sich vielleicht in unserem menschlichen Verstand dagegen regt. Und das erste Ärgernis, wir haben es ja gerade schon bedacht, unverheiratet schwanger werden. Das war damals die totale Katastrophe. Heute ist das ja eigentlich, ich möchte mal sagen, in unserer Gesellschaft normal und auch bei Christen immer mehr auch zu finden. Damals war das ein totales Ärgernis, eine völlige Katastrophe, wenn eine verlobte, noch nicht verheiratete Frau schwanger wurde. Und nach den klaren Aussagen der Bibel gehört Sex in die Ehe. Ja, und alles, was diesbezüglich außerhalb einer Ehe geschah, wurde und wird in der Bibel als Unzucht, griechisch Porneia, bezeichnet. Und es gibt ja ein Anschauungsbeispiel im Neuen Testament in Johannes 8, das wir alle kennen, nämlich die ertappte Ehebrecherin. Wahrscheinlich kennt ihr diese Geschichte. Ja, das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die eine Ehebrecherin bei frischer Tat sozusagen ertappt haben und sie nun vor Jesus zerren, mit der Absicht, Jesus eine Falle zu stellen. Und sie deuten auf diese Ehebrecherin hin und fragen Jesus, Jesus, was meinst du dazu? Und Jesus bückt sich nieder und fängt an, mit dem Finger etwas auf die Erde zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du weißt, was er da geschrieben hat. Ich habe mein Leben lang darüber nachgedacht. Theologen haben spekuliert, was hat Jesus da hingeschrieben. Und zu meiner Überraschung, ich habe auch schon über den Text gepredigt, schon vor Jahren, und zu meiner Überraschung hatte ich dieses Jahr eine Begegnung mit einem Menschen, der mir eine Erklärung dafür gegeben hat, die ich zum ersten Mal richtig einleuchtend und plausibel fand. Ja? Ich möchte es mal so erklären. Als Jesus da mit seinem Finger auf die Erde schreibt, was ist ungefähr 1400 Jahre zuvor passiert? Da hat auch jemand mit seinem Finger geschrieben, nämlich Gott, in zwei Steintafeln, ja, die 10 Gebote. Und ich finde es total plausibel, dass Jesus da, als diese Ehebrecherin vor ihn hingezerrt wird, mit der Absicht, sie zu steinigen und ihm eine Falle zu stellen, er anfängt, die 10 Gebote in die Erde zu schreiben mit seinem Finger, so wie damals Gott mit den Steintafeln, um den Pharisäern und Schriftgelehrten und allen anderen, die da herumstanden, damit deutlich zu machen und sie zu überführen, auch ihr seid Sünder. Ihr habt alle diese 10 Gebote gebrochen. Ihr habt kein Recht, diese Frau zu steinigen. Und was passiert, als Jesus sich dann erhebt, schleichen alle Pharisäer, Schriftgelehrten, alle anderen davon, weil sie überführt sind, weil sie in Anbetracht dieser 10 Gebote entdecken und merken, ich bin auch schuldig. Ich bin eigentlich auch verurteilt vor Gott. Ich habe kein Recht, Steine zu werfen. Also ich finde das eine total tolle Erklärung. Und für mich persönlich ist die Suche nach der Antwort auf diese Frage erledigt. Ja, also das war das erste Ärgernis. Unverheiratet schwanger sein. Eine totale Katastrophe. Ein zweites Ärgernis schließt sich genau dem eben Gesagten an. Ach ja, und Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen und alle gehen davon. Ja? Und das zweite Ärgernis schließt sich genau dem an, nämlich wir alle sind verloren. Wir alle brauchen Rettung. Wir alle müssen gerettet werden, weil wir alle verloren sind. Das wird ja deutlich auch in dieser adventlichen Ankündigung, dass da Jesus geboren werden wird, dessen Name bedeutet, der Herr rettet. Und wie wir es ja auch im Text gelesen haben vorhin und gehört haben, er wird die Sünden vergeben. Das, was Menschen von Gott trennt. Das, was dazu führen wird, dass Menschen verloren gehen in Ewigkeit. Und es wird nur durch diesen einen, durch diesen Jesus möglich sein. Nur durch diesen einen Namen, wie es der Apostel Paulus so schön in Apostelgeschichte 4,12 auf den Punkt bringt, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können, nämlich der Name Jesus Christus. Und an diesem Anspruch und dieser Botschaft haben sich damals bis heute unzählige Menschen gestoßen. Es war unzähligen Menschen ein Ärgernis. Und genau davon ist übrigens auch im Vers vorher in Apostelgeschichte 4,11 die Rede. Denn da steht, Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Ja, ihr wollt diesen Jesus, diesen Eckstein nicht haben. Ihr wollt das nicht hören. Ihr wollt das nicht annehmen, dass ihr ohne diesen Jesus verloren seid. Und wie ist diese Rettung durch diesen Jesus möglich? Nur durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Und wenn wir dann im ersten Korintherbrief gleich im ersten Kapitel lesen, dass genau dieses Wort vom Kreuz das Ärgernis schlechthin ist. Und so erlebe ich es immer wieder auch in Gesprächen mit Menschen, dass nämlich da der verheißene Messias, der kommende König und Retter, dass der am Kreuz elendig wie ein Verbrecher hingerichtet wird, das war den Menschen damals ein totales Ärgernis. Und wir lesen in 1. Korinther 1,23, dass es den Juden, diese Botschaft vom Kreuz, eine Gotteslästerung war und den anderen Völkern, also den Heiden, so steht es hier drin, wörtlich übersetzt, völliger Unsinn, völliger Blödsinn, eine Torheit. Bis heute. Ein Griechisch steht hier das Wort Skandalon, ein Skandal. Es ist ein Skandal, dass da Gott selbst sein Leben gibt und verliert wegen mir, weil ich so böse, weil ich so schlecht, weil ich so verloren bin. Das wollen die Leute nicht hören. Das will sich niemand sagen lassen. Und ich hatte vor kurzem, ich spiele ja am Tischtennisverein, vor kurzem nach dem Training in der Umkleidekabine ergab sich so eine Situation, da konnte ich einfach nicht schweigen. Da war das Thema plötzlich auch Gott und Jesus, gar nicht von mir ins Spiel gebracht. Ich konnte dann in dem Augenblick nicht schweigen und ich sagte jemanden: ohne diesen Jesus bist du verloren. Ohne diesen Jesus kommst du in die Hölle. Ich konnte mit dem so deutlich sprechen, weil der, ist ein Katholik, auch schon mal öfters so deutlich gesprochen hat, nur falsch. Ne? Und an der Stelle, als ich das aussprach, und die anderen haben das mitbekommen und guckten so und lauschten die Ohren, da ist dieser richtig bösartig geworden, richtig aggressiv geworden. Hat man gemerkt, das kann der nicht hören, das will er nicht hören, ja? Dass er verloren ist und dass er Jesus braucht. Und er hat genau damit das bestätigt, was Paulus ja im 1. Korinther 1 geschrieben hat, weil er hat mich wirklich gesagt, so ein Quatsch, so ein völliger Blödsinn. Und genau das finden wir in 1. Korinther 1. Ja? Für die Menschen ist das totaler Unsinn, totaler Blödsinn. Ja. Ein Ärgernis. Wie stehst du dazu, zu dieser Botschaft? Ärgerst du dich darüber oder kannst du es wirklich annehmen? Das dritte Ärgernis in dieser Botschaft ist, ich habe es genannt, die ärmlichen Umstände und die Rahmenbedingungen, ja, dieses ersten Kommens des Retters der Welt. Wenn wir uns das mal überlegen, unter welchen Umständen und Rahmenbedingungen Jesus in unsere Welt gekommen ist und Mensch wurde, ist das ja echt verrückt. Es wird sich ja kein Mensch so ausdenken. Ja? Die größte und wichtigste Persönlichkeit der Weltgeschichte, der einzige, durch den Sünden vergeben werden können, ewige Verlorenheit vermieden werden kann durch den Glauben, die allerwichtigste Persönlichkeit wird nicht in einem Palast der Hauptstadt geboren, sondern in einem ärmlichen und stinkenden Stall in einem ganz kleinen, unbekannten Kaff namens Bethlehem. Dieser Weltenretter wuchs wie ein normaler Mensch in Nazareth auf und übte einen Beruf aus, nämlich Zimmermann, bei denen er sich die Hände staubig machte, wahrscheinlich öfters mal einen Splitter auch in die Hand bekam und einen blauen Fleck. Und das geflügelte Wort, was kann aus Nazareth Gutes kommen, stammt ja von Nathanael, einem späteren Jünger Jesu, deutet an, dass eben Nazareth damals völlig bedeutungslos war. Es war auch übrigens der Ort, aus dem Jesus später wegging. Warum? Weil die Leute nichts von der Rettung hören wollten, weil die Leute nicht offen waren für Gottes Wort, ist Jesus dann weggegangen. Ja? Und das Gebiet Galiläa, an dem Nazareth lag, übrigens wörtlich übersetzt Bezirk der Heiden, war für seine ärmlichen Verhältnisse im Gegensatz zu anderen Gebieten in Israel bekannt. Es gab nämlich in Galiläa keine gepflasterten oder befestigten Straßen, keine monumentalen Bauwerke, keine Wasserleitungen und nur allerprimitivste Lehmhäuser. Und das, meine Lieben, war die Umgebung, in der die wichtigste Persönlichkeit der Weltgeschichte hineingeboren wurde und aufwuchs. Verrückt, oder? Wird sich kein Mensch ausdenken. Ein verheißener und sehnsüchtig erwarteter Retter der Menschen, der müsste doch nach unseren Wunschvorstellungen standesgemäß in unsere Welt hineingeboren werden und pompös empfangen und gehätschelt und getätschelt werden und hofiert werden. Stattdessen lesen wir in der Heiligen Schrift von einer skandalträchtigen Schwangeren, keinem Platz in der Herberge, Geburt in einem Viehstall, Nazareth, Galiläa und dann am Ende von einem Eselsfüllen, auf dem er dann in Jerusalem einreiten wird, um kurz darauf wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet zu werden. Was für ärmliche, bedauernswerte Umstände. Und der Apostel Paulus hat es ja im 2. Korinther 8,9 wirklich diesbezüglich auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich, nämlich als er noch im Himmel bei Gott war, und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Warum hat sich Gott das so ausgedacht? Ich denke, die allergrößte Mehrzahl der Menschen auf dieser Welt haben schon immer bis heute in ärmlichsten Verhältnissen gelebt. Wir sind privilegiert hier. Und ein solcher Gott, der so Mensch wird, den können auch diese ärmlichsten Menschen viel besser erkennen und annehmen und sich mit ihm identifizieren, als wenn das irgendein pompöser, großer Reicher gewesen wäre. Das vierte und letzte Ärgernis in unserer Adventsbotschaft, das Wunder der Jungfrauengeburt. Noch so ein blanker Unsinn, könnte man jetzt denken, ne? Jungfrauengeburt. In den Augen der aufgeklärten Menschen ist auch das Unsinn. Ja? Wer es glaubt, wird selig. Meine Lieben, Gottes Wunder haben es nun mal an sich, dass sie jegliche menschliche Vernunft sprengen. Und dem, der einst bei der Schöpfung der Welt sagte, es werde und es wurde dann aus dem Nichts das alles geschaffen, für den ist es doch eine Kleinigkeit, ja, einen Menschen so zu zeugen, wie das bei Jesus passiert ist. Durch den Heiligen Geist, wie immer man sich das auch vorstellen kann oder nicht, können wir uns nicht vorstellen, ja, dass dann Maria ohne Zutun eines Menschen schwanger wurde. Das ist für Gott eine Kleinigkeit. Wie wir es ja auch übrigens im apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt haben. Wie selbstverständlich seit damals bis heute es ja Millionen von Christen getan haben, Jesus geboren von der Jungfrau Maria, so wird es doch mittlerweile leider auch von immer mehr Christen in Zweifel gezogen. So nach dem Motto, das kann ein modern denkender Mensch doch nicht wirklich glauben. Ja. Und ich möchte an der Stelle sagen, wer so denkt, wer das in Zweifel zieht, wer das nicht mehr glaubt, für den kann dann auch konsequenterweise Jesus Christus nicht Gott sein und damit auch nicht Retter und Erlöser sein. Denn wenn Jesus damals nicht vom Heiligen Geist, sondern von Josef gezeugt worden wäre, dann ist er oder wäre er nur ein Geschöpf wie du und ich, ein ganz normaler Mensch. Und damit kann er nicht Gott sein, wenn er ein ganz normaler Mensch ist. Und dann würde auch die wunderbare Verheißung aus Jesaja 7,14 nichtig sein. Denn da hat Gott dem Propheten ein Wunderzeichen angekündigt, nämlich darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet Gott mit uns. Was wäre das für ein besonderes Zeichen, wenn es nur damals um eine ganz normale Zeugung und Geburt gegangen wäre? So wie milliardenfach seitdem auf dieser Welt geschehen. Das wäre doch kein besonderes Zeichen. Dann wäre übrigens auch die Anbetung Jesu, die wir ja auch im Neuen Testament immer wieder berichtet finden und die er übrigens ja auch immer wieder zuließ, dass er als Sohn Gottes angebetet wurde, dann wäre genau das allerschlimmster Götzendienst und Jesus selbst ein Verführer und Scharlatan, wenn dann nur ein ganz normaler Mensch als Gott angebetet worden wäre. Und daran, dass Jesus als Sohn Gottes ganz Mensch und zugleich ganz Gott ist, daran möchte ich sagen, hängt die ganze Heilslehre. Und damit ist die Jungfrauengeburt ebenso grundlegend wie die Auferstehung Jesu von den Toten. Ohne die Jungfrauengeburt gäbe es keinen Erlöser, keinen Retter Jesus. Und deswegen ist die Jungfrauengeburt unaufgehbar für unseren christlichen Glauben. Ja, das waren vier Ärgernisse, die uns herausfordern, zu glauben, Gott zu vertrauen gegen alle Widerstände, die sich vielleicht auch in uns regen oder in unserer menschlichen Vernunft regen. Ich möchte fragen, wie reagierst du auf diese wundersame Adventsankündigung Gottes? Gibt es da Punkte, an denen du dich ärgerst und stößt? Oder ist diese wundersame Ankündigung für dich ein Anlass, Gott zu vertrauen und zuzulassen, dass er dein Leben grundlegend verändern möchte? Ich lade dich dazu ein, zu Jesus zu kommen, dem Retter der Welt, ihm zu vertrauen, zu dem zu kommen, der gerne vergibt, ganz egal, was in deinem Leben auch geschehen sein mag, der dich mit offenen Armen empfängt, der dir neues Leben schenkt, der aus Liebe zu dir Mensch wurde, der aus zerbrochenen Träumen und Albträumen etwas Gutes und Heilsames entstehen lassen kann und will. Ich lade dich ein, so zu glauben wie Josef. Amen. Danke, Jesus, dass du wirklich der verheißene und dann gekommene und auch wiederkommende Erlöser und Retter bist. Und dass es sich wirklich lohnt, dir zu vertrauen und dann auch gehorsam zu sein, dann auch zu tun, was du uns aufträgst. Danke für diese wundersame Adventsankündigung. Sie ist ja das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Wir haben in dir die ewige Rettung und Erlösung. Und egal, was in unserem Leben vielleicht schiefgelaufen sein mag, egal, welche Träume zerplatzt sein mögen und welche Albträume uns vielleicht geplagt haben oder noch plagen, wir dürfen uns dir anvertrauen und dürfen gewiss sein, dass du uns, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, zum Ziel bringen wirst. Und dafür loben und preisen und ehren wir dich. Amen.